Wir sind im 9. Kapitel heute von Römerbrief. Falls du keine Bibel dabei hast, kannst du gerne eine Bibel von hinten holen. Ich habe wieder zwar den Text hier oben, weil ich finde, in diesem Teil vom Römerbrief, wie Paulus die Geschichte, wie sagt man, auslegt, durchgeht, durchknabbert, ist es sehr gut, sehr wichtig, dass wir den Text vor Augen haben. Natürlich ist es immer am besten, wenn du deine eigene Bibel dabei hast, dann kannst du kleine Notizen machen. Oh, das wusste ich nicht. Oder, das habe ich nie vorher gesehen. So, ich ermutige euch, eure eigene Bibel mitzubringen. Elektronisch geht auch. Aber da muss man das Schreiben wegwischen danach, weißt du. Tja. Also, wenn du elektronisch schreiben kannst. Beten wir, bevor wir anfangen. Herr, es ist einfach so ein Privileg, in deinem Wort zu sein, zu überlegen, was diese Worte alles damals bedeutet hat für die Mitleser, für die Zuhörer von deinem Brief und was es für uns heute bedeutet. Vater, wir bitten um deinem Segen, dass du unser Herzen öffnest für deine Wahrheit, für das, was du uns sagen wirst. In Jesu Namen beten wir. Amen. Vielleicht passt es ganz gut, am dritten Advent diesen Kapitel zu haben. Ich weiß nicht, ob Don, wenn er das geplant hat, so genau geguckt hat. Aber mitten in diesem Weihnachts-Trubel, Spaß, Freude, ist der dritte Advent manchmal so stressig, weil Weihnachten ist um die Ecke und die Geschenke sind noch nicht gekauft oder ich habe das nicht gekauft oder das Essen geplant, Und man ist ein bisschen ausgepowert. So ist auch Paulus in diesem Kapitel. Wir gehen weiter in Römer 6 bis 8. Haben wir ein bisschen gesprochen über das Thema, die Gewissheit, die wir als Gläubige haben, die Heiligung, diesen Prozess, womit wir uns beschäftigen, heilig zu werden. Aber dass auch wir heilig gesprochen sind. Ja. Wir leben in diese Spannung, dass Gott uns heilig gemacht hat, gesprochen hat, aber wir arbeiten noch dran an unserer Heiligkeit. Habt ihr einen Begriff im Kopf dafür? Was bedeutet für dich, für euch, an unserer Heiligung zu arbeiten oder mit Gott mitzuwirken? Ganz alltäglich, ganz, wie man sagt, stinknormal. Was bedeutet, an unserer Heiligung zu arbeiten, wenn ich das benutzen darf?
Gebet.
Gut, Gebet.
Mutig sein.
Mutig zu sein, oh ja.
Sich für bestimmte Verhaltensweisen zu entscheiden.
Und die dazu gehörenden Kampf dazu, das ist ein Teil von unserer Heiligung, wenn wir etwas mit etwas kämpfen, wenn ja.
Ehrlich vor Gott zu sein, also das gehört für mich dazu, im Kampf, also zu sagen, okay.
Okay.
Also, ehrlich zu sein, wenn du sie zu
dir. Ja, ja. Ehrlich mit dir selbst? Ja, okay. Sehr gut. Ja. Diesen Prozess ist sehr wichtig für uns. Uns nicht abzuschrecken von diesem Wort, Heiligung. Wenn man denkt sofort an was? Den Heiligen, die von einer Kirche heilig gesprochen werden. Und was für Menschen waren die? Wow. Großartige, haben sie großartige Dinge gemacht. Und wir gucken uns selber an, was habe ich gemacht? Nichts im Vergleich. Nein. Gott wirkt in und durch uns und heiligt uns, als wir mit ihm wirken. Und das alles überragende Thema des Briefes wollen wir auch nicht vergessen. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Diese wunderbar herrliche Wahrheit, dass Gott allein aus Gnade und allein durch den Glauben an Jesus, an Christus, Sünde rechtfertigt. Aber heute sind wir im 9. Kapitel. Lesen wir Kapitel 9, erstmal 1 bis 5. Was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart von Christus. Es ist die Wahrheit. Ich lüge nicht. Und der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein Gewissen. Was denkt ihr ganz am Anfang hier von Paulus? Ist er nervös, was er jetzt sagen will? Hat er Sorgen? Wie werden sie das hören? Wie werden sie das annehmen? Werden sie das annehmen? Überhaupt? Oh. Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit. Der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein Gewissen. Wenn du einen Gedanken hast, übrigens, und du glaubst, es von Gott kommt, fein und gut. Aber wenn dein Gedanke nicht bestätigt werden kann durch Gottes Wort, pass auf. Wenn es nicht übereinstimmt mit das, was Gott uns offenbart hat, sollen wir aufpassen. Vielleicht wird Paulus das hier sagen, weiß ich nicht genau. Mein Herz ist erfüllt von tiefen Schmerzen, voller Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine besonderen Kinder erwählt hat. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen und ihnen hat er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten, und sie empfingen seine Zusagen. Ihre Vorfahren waren die Stammväter, und auch Christus selbst stammt seiner menschlichen Herkunft aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert. Ihn loben wir in aller Ewigkeit. Amen. Paulus trauert um sein Volk. In Vers 3 haben wir ein Gebet von ihm. Das Ganze ist Gebet praktisch. Dass er lieber tauschen möchte, als dass sein Volk von Christus getrennt bleibt. Zwei Sachen finde ich hier wichtig. Er hält daran fest, dass Gott die Juden erwählt und dazu befähigt hat, sein Volk in dieser Welt zu sein. Und er hält zweitens genauso daran fest, dass Jesus als Nazareth, der Messias Israel, war und ist. Man kann das eine ohne das andere nicht haben. Dass Jesus gekommen ist, ist die Krönung vom Gottesplan. Dadurch kommt aber ein Problem auf. Diese Ach, Spannung, in der Paulus lebt. Er war überzeugt, dass Jesus der Messias war und gleichzeitig, dass viele von seinen Mitjuden diesen Glauben ablehnen. Es ist, wie wenn du in einer Gruppe mit 2-3 Autos irgendwo hinfährst und ihr kommt zu einer Kreuzung und du fährst geradeaus und das andere Auto biegt links ab. Cindy ist heute nicht da. Da haben wir ein perfektes Beispiel von unserem kleinen Konzert von Amber und Kelsey damals in Wolfsburg, nördlich von Wolfsburg. Und als wir zurückfahren wollten, war die A39 dicht oder am Teil abgesperrt. Und Cindy ist schon losgefahren, wir hinterher ein paar Minuten, 20, 15, 30 Minuten später. Und da plötzlich war Cindy vor uns. Sie sind so umhergefahren, wir auch zu der Zeit. Aber an der Ampel bog Cindy links ab und nicht geradeaus. Cindy, hier geradeaus. Nee, hier ist wichtig. Nee, hier ist wichtig. Das war so witzig. Wir waren beide wichtig. Das war kein, ja. Wir haben beide den Weg gefunden nach Hause. Ja. Trauer ist das richtige Wort hier, um das zu beschreiben, was Paulus spürt. Er weiß, der Weg, für ihn ist der Weg hier, mit Jesus. Und sein Volk sagt, nee, noch nicht. Er ist noch nicht gekommen. Und das ist die richtige Reaktion für uns heute. Mit Menschen, die jüdisch sind und noch nicht glauben, dass Jesus Messias ist. Und das zeigt uns Paulus am Anfang von diesem Kapitel. Etwas Schreckliches ist hier passiert, das man nicht vergessen kann. Dass man nicht einfach aus dem Weg, aus der Welt schaffen kann. Und man reagiert verzweifelt. Ist einfach betrübt. In seinem Geist ist er. Wo waren wir am Ende vom 8. Kapitel? Wurde gerade erwähnt von Christian. Ja? Diese Stelle am Ende von 8. Herrlich. So eine herrliche Stelle. Weder hohes, noch tiefes, noch sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts. Absolut nichts. Die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Und dann, wusch, sinkt Paulus in diesen Gedanken. Habt ihr das mal erlebt? So ein Höhepunkt zu erleben, geistlich gesehen, und dann am Boden. Habe ich öfter mal erlebt. So ein Tief. Wright in seinem Kommentar sagte, ein helles Licht wirft dunkle Schatten. Und diese Einsicht sollte uns hinunterführen ins Gebet, in die Demut, in die Weisheit und ins Nachdenken. Und das tut Paulus hier. Also durch seine Gefühle wühlt und erklärt etwas in seinem Brief. Paulus erwähnt dann die Privilegien, die Kinder Israels bekommen haben. Sie sind das Volk. Besondere Kinder. Herrlichkeit Gottes wurde offenbart. Einen Bund mit Gott haben sie gemacht. Sie haben seine Gesetze bekommen. Sie dürfen Gott anbeten und seine Zusagen empfangen. Und das alles kam in den ersten 8 Kapiteln im Römerbrief vor. Und dann kommt Jesus auf die Welt Und alle, die zum Messias gehören, werden von Gott als Kinder adoptiert. Und wir freuen uns auf diese Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Jesus erfüllt die Verheißungen des Bundes. Und wir sind die Erben der Verheißung und das Volk. Paulus zeigt uns hier, wie wir über Israel denken sollen, die nicht an Jesus als Messias glauben. Seine Gedanken springen aus dem Gebet. Merkt ihr das? Er betet für sein Volk. Er führt diese Liebe für ihn, für sie. Aber es tut ihm auch weh. Er empfindet Schmerzen, darüber zu denken. Am Ende von diesem Abschnitt gibt Paulus uns einen Satz, der uns in den folgenden Versen weiter begleitet. Der Messias stammt nach dem Fleisch, das heißt aus dem jüdischen Volk. Jesus ist der Mensch geworden in Gott und beansprucht die Gefolgschaft von Menschen aus allen Nationen. Und darin liegt die Spannung. Er stammt aus dem jüdischen Volk nach dem Fleisch und er gehört der ganzen Welt. Alle Nationen. Er ruft alle Nationen zu ihm. Er ist unser Herr durch den Glauben. Lesen wir weiter, Vers 6. Es ist nun nicht so, dass das Versprechen, das Gott den Juden gegeben hat, nicht mehr gilt. Er wollte was hier klären. Aber nicht jeder, der in eine jüdische Familie hineingeboren wird, ist wirklich ein Jude. Nicht alle Nachkommen Abrahams sind deshalb schon seine wahren Kinder. Denn in der Schrift heißt es, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Das bedeutet, dass die leiblichen Nachkommen Abrahams nicht zugleich Kinder Gottes sind, sondern als wahre Kinder Abrahams gelten nur die, die nach der Zusage Gottes von ihm abstammen. Denn Gott hatte Abraham versprochen, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Und so war es nicht nur bei Sarah, sondern auch bei Rebekka, die von unserem Stammvater Isaac mit Zwillingen schwanger wurde. Doch schon vor der Geburt, noch bevor die Kinder irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sprach Gott zu Rebekka, dies geschah nach dem feststehenden Willen Gottes und nach seiner freien Wahl, die nicht abhängt von Taten, sondern allein von seiner Entscheidung. So sprach er zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. In der Schrift heißt es, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Paulus erzählt einen Teil von der jüdischen Geschichte. Eine jüdische Gewohnheit, dass man etwas wiederholt, um eine Sache zu betonen oder zu vertiefen. Ein jüdischer Denker in dieser Zeit hat immer wieder die Geschichte Israels erzählt, angefangen von Abraham oder sogar Adam, um diesen Plan Gottes zu erklären. Und Paulus erzählt hier von Abraham, Isaac, Jakob, auch von Ishmael und Esau, um zu erklären, was der Plan Gottes eigentlich war. Paulus ist hier überzeugt, dass einige Juden Gott falsch verstanden haben. Und er will allen helfen, Gott richtig zu verstehen. Und er vertritt auch nicht die Überzeugung, dass der Fehler bei Gott liegt, sondern bei uns. Wir sind es nämlich, denen die Fehler unterlaufen sind. manchmal beschuldigen wir Gott dafür. Es ist wie wenn ein Mann eine Karte, für die jungen Leute, es gab früher Karten aus Papier. Ja. Und man hat diese Karte falsch rum gehalten. Landkarte. Ja. Und weil man diese Karte falsch, Landkarte falsch rum hatte, gab die Schuld aber an die Kartenhersteller, dass sie falsch verlaufen oder dass sie sich verlaufen haben. Oder wie ein Betrunkener, der die Straßenbauer beschuldigt, dass sie ihm eine Falle gestellt hatten, weil er in einen Straßengraben gefallen ist. Eine Frage scheint hochgekommen zu sein, ob man glauben kann, dass Gott treu und gerecht ist hier, weil er so entschieden hat. Eine Frage, die jeder denkende Mensch irgendwann stellen muss, denke ich. So Paulus zeigt uns hier, dass Gott nicht nur aus der gesamten Menschheit eine Familie auserwählt. Dankeschön. Dass er nicht nur, es kommt wieder von alleine irgendwann. Paulus zeigt uns hier, dass Gott nicht nur aus der gesamten Menschheit eine Familie auserwählt, sondern auch innerhalb der auserwählten Familie dieses Vorgehen fortsetzt. Es ist nicht nur, dass er die Juden auserwählt hat, sondern er hat innerhalb diesen Stamm gewisse Menschen auserwählt. Es war unumstritten, dass Gott Isaak, dem Ishmael und Jakob, dem Esau vorgezogen hat. Das, was neu war, ist das Prinzip, wie Gott wirkt. Und ist weiter, und das reicht weiter und tiefer, als er und seine Zeitgenossen zuerst gedacht haben. Erstens war Gottes Plan, innerhalb der Geschichte zu handeln. Das finde ich sowas von interessant. Sind wir wieder da? Okay. Es war auf einmal so leise, habe ich gedacht, meine Güte, hast das Ding wirklich endlich sich selber sauber gemacht? Ah, da. So, wir sind immer noch in diesem Abschnitt. 6 bis 13. So, erstens war Gottes Plan, innerhalb der Geschichte zu handeln, um das Problem der Versöhnung Gott und Mensch zusammenzubringen, zu lösen. Und das konnte nur aber geschehen, indem er innerhalb eines Volkes wirkt, das selbst ein Teil dieses Problems war, nicht außerhalb. Und zwar so lange, bis die Zeit reif war, dass Gottes eigene Sohn aus diesem Volk hervorgehen und dessen Bestimmung erfüllen konnte. Zweitens bestand das etwas Neue an Paulus Entdeckung darin, dass das Prinzip der Erwählung, bedeutet, dass Gott bestimmte Menschen für seine Ziele, für seine Zwecke gebraucht und andere nicht, dass diesem Prinzip ohne Rücksicht auf den moralischen Charakter der betreffenden Personen angewandt wurde. Abraham wurde nicht von Gott gewählt, weil er eine gute moralische Person war und eine hohe geistliche Qualität besaß. Wie fühlt ihr euch eigentlich bei diesem Abschnitt? Besonders wenn wir hier unten den letzten Satz lesen. Ja, wir lehren unsere Kinder das, oder? Du sollst keinen Mensch hassen. Wie sollen wir das Zitat aus Malachi beachten? Das kommt aus Malachi 1, Kapitel 1. Was meinte er selbst mit dieser Aussage? Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Das war aber nicht gemeint für die Juden als Rückenklopfer zu benutzen. Schau, wie geliebt wir sind. Schau, was für gute Personen wir sind. Sondern der Prophet will Israel beschuldigen, dass diese Erwählung die Verantwortung und die Schuld Israels umso größer macht. Die Juden sollen sich nicht zurücklehnen und das Leben genießen. Sie sollen ihre Besonderheit und ihre Berufung sehen als eine Gelegenheit, Gott zu ehren und seine Ziele zu verwirklichen. Was heißt das für uns? Wir sind als Christen, als gläubige Menschen berufen worden zu einem besonderen Zweck. Nicht um uns wichtig zu machen. Gott hat einen Plan für dich. Lesen wir weiter. Die Geschichte, diese Story geht weiter. Was sollen wir dazu sagen? War Gott ungerecht? Jetzt geht er direkt auf diesen Gedankengang. Was er wusste oder ahnte, was sie gedacht haben. Natürlich nicht. Denn Gott sagte zu Mose, ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Gottes Zusagen erhalten wir also nicht, indem wir sie uns wünschen oder uns darum bemühen, sondern Gott erbarmt sich über den, den er erwählt. Denn in der Schrift heißt es, dass Gott zu Pharao sagte, ich habe dich berufen, um an dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen auf der ganzen Erde bekannt zu machen. Ihr seht also, dass Gott sich über den erbarmt, über den er will, und dass er das Herz eines anderen verschließt, sodass er nicht auf ihn hört. Nun wendet jemand vielleicht ein, warum wirft Gott den Menschen dann noch vor, dass sie nicht auf ihn hören? Kann sich denn jemand seinem Willen widersetzen? Was denkst du, wer du bist? Du bist doch nur ein Mensch und willst dich mit Gott streiten? Sagt das Geschaffene etwa zu seinem Schöpfer, warum hast du mich so gemacht? Wenn ein Töpfer Gefäße aus Ton formt, hat er da nicht das Recht, aus demselben Klumpen Ton ein Gefäß für besondere Anlässe und ein anderes für den gewöhnlichen Gebrauch herzustellen? Wenn Gott seinen Zorn zeigen, seine Macht ausüben will, kann er viel Geduld mit den Gefäßen seines Zornes haben, die ihn zum Verderben bestimmt sind, und dadurch den Reichtum seiner Herrlichkeit denen erweisen, die er als Gefäße seines Erbarmens dafür vorbereitet hat. Das gilt auch für uns, die er aus dem jüdischen Volk und aus den anderen Völkern erwählt hat. Wer hat schon ein bisschen getöpfert? Wow! Na, ihr seid schlecht dran, ne? Aber diese Seite, meine Güte. Ihr seid die Erwählte. Oh nein, nein. Ich finde diesen Prozess absolut faszinierend und schwer. zugleich. Habe ich nie, muss ich sagen, nie selber gemacht. Ich habe zugeguckt, öfter mal, aber würde ich gern probieren. Weil das sieht schwer aus. So, Paulus benutzt ein Bild aus dem Alten Testament, von Töpfern und Ton, und als wäre diese Stelle in ihr Zusammenhang mehr Zeit zu verbringen. Wir haben die Zeit heute nicht, aber ich mutige euch, das zu tun, um eine falsche Auslegung zu vermeiden. Eine Stelle kommt aus Jesaja 64. Das ist nur ein Teil. Niemand rief deinen Namen an, keine rafft sich auf, um dir festzuhalten, denn du hast dich vor uns verborgen. Deshalb wurden wir im Griff unserer Sünden weich wie Wachs. Und doch, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton, du bist der Töpfer, wir sind das Werk deiner Hand. Zürne nicht so sehr, Herr, trag uns unsere Sünden nicht ewig nach. Sieh doch her zu uns, wir alle sind dein Volk. Und dann Jeremia 18, Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Diese Stellen müssen wir in der Geschichte stellen, hintun. Nicht außerhalb reißen, außer diesem Zusammenhang, wo das jüdische Volk war in dieser Zeit. Diese Stellen erzählen uns von einer Periode in Israels Geschichte, in der Gott mit seinem widerspenstigen Volk zu kämpfen hatte. Wie ein Töpfer, der ein Stück Ton bearbeitet, das einfach nicht die richtige Form annehmen will. Und das Bild von Töpfer und Ton bezog sich also nicht auf die Menschen im Allgemeinen, sondern spezifisch auf Gottes Absicht mit Israel und auf das, was geschehen würde. Sollte Israel sich seine sanftigen, formenden Hand widersetzen? Und Paulus führt dieses Thema fort und sagt, dass Gott noch an Israel arbeitet und formt. Sozusagen, oder möchten wir lieber, dass Gott diesen Ton wegwirft und von vorne anfängt? Aber diese Fragen sind das Herzstück des großen Rätsels von Gott, muss ich sagen, von der Welt, von Israel, von der Gemeinde. Und eigentlich sollten wir 2-3 Predigten über diese Themen nur halten. Aber machen wir heute nicht. Es gibt viel mehr zu entdecken, viel mehr zu sagen in diesem Thema, viel mehr zu verstehen. Aber vielleicht ist das für dich ein Anfang, wo du dich weiter beschäftigen kannst mit diesem Thema, um besser zu verstehen mit Erwählung. Was heißt das in Gottes Wort, wenn er jemanden erwählt, wem er nicht? Was hat das zu tun mit meinem Glauben, dass wir aus dem Glauben gerechtfertigt sind? Aber wir kommen dahin. Das, was hier wunderbar im Vorschein kommt, ist, wie Gott wirkt. Er wirkt in uns, wenn wir mit ihm gehen, und er wirkt sogar im Widerstand und in der Überheblichkeit von Menschen und bringt dadurch ein noch größeres Werk der Rettung hervor. Zitat von Reit. Fand ich sehr gut. Zu erklären, manchmal verstehen wir nicht, wie Gott wirkt, warum er das tut. Manchmal müssen wir einfach sagen, du bist Gott. Hilft mir eines Tages, das Ganze zu verstehen. Dann hat diese Schießereien und der Verrückte in Nürnberg mit dem Messer, das verstehe ich nicht. Und besonders die Menschen, die getroffen sind. Warum sie und nicht diese Person? Gott offenbart dadurch, durch sein Wirken, ob wir das gut sehen oder nicht, gut sehen, seine Macht. Und er bekommt Anerkennung letztendlich dafür, wenn er Gerechtigkeit und Barmherzigkeit übt. Nicht vergessen hier, wir dürfen das große Ziel nicht aus dem Blick lassen oder vergessen. Was ist Gottes Ziel? Was Paulus dahin, was ihm dahin treibt? Jesus als Messias zu sehen. In dem Leben von dem Leser, ob Jüdisch oder Griechen, zu erkennen, zu entdecken. Oder wir, 2000 Jahre später, dass wir Jesus als Messias entdecken können. Wo ist Paulus hier in seiner Erzählung von der Geschichte Israels? Israel geht ins Exil, um von Gott geformt zu werden, um von Gott umgeformt zu sein. Eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht, wenn Gott seine Verheißungen treu bleiben will, so, das so zu verstehen. Am Ende von diesem Abschnitt sehen wir, dass Gott nicht nur mit Israel seinen Plan durchführen will, sondern auch mit uns. Gott beruft auch die Heiden, die Nichtjuden, als vollwertige, gleichrangige Mitglieder seines Volkes. Sozusagen der Staffelstab geht von einer Gruppe, die nur aus Juden bestand, zu einer Gruppe, die aus Juden und Heiden gemeinsam besteht. Das, was wir hier in diesem Abschnitt haben und was für mich persönlich wichtig war, nicht zu vergessen, ist eins, was ich schon gesagt habe: Gott ist Gott. Er ist der Töpfer. Ich bin der Ton. Und zweitens, der Begriff Gefäße seines Erbarmens in diesem Abschnitt bezeichnet nicht so sehr ein Gefäß, das Erbarmen empfängt, als vielmehr ein Gefäß, durch das Gott Erbarmen an andere weitergibt. Gott segnet uns. Warum? Sodass wir ein Segen sein können. Nicht zurückzusitzen und sagen, ach, bin ich was Wunderbares. Gott segnet mich. Halleluja. Sondern, dass wir für andere Menschen ein Segen sein können. Das ist sein Ziel. Lesen wir jetzt den Schluss bis 29. Was nun die anderen Völker betrifft, so sagt Gott in den prophetischen Worten Hoseas: Die nicht mein Volk waren, will ich jetzt mein Volk nennen. Und ich will lieben, die ich zuvor nicht geliebt habe. Und weiter steht bei Hosea: Früher wurde ihnen gesagt, ihr seid nicht mein Volk. Doch jetzt sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Und über Israel rief der Prophet Jesaja aus: Auch wenn das Volk Israel so zahlreich wäre wie der Sand am Meer und wir doch nur eine kleine Zahl gerettet werden. Rest, sagen einige Übersetzungen. Denn der Herr wird sein Wort auf der Erde wahr machen und er wird es schnell und endgültig tun. Und an anderer Stelle sagte Jesaja: Hätte der allmächtige Herr nicht einige von uns verschont, wären wir so vollständig ausgelöscht worden wie Sodom und Gomorra. Schulkinder sind oft gemeint, nicht wahr? Nee, Menschen sind oft gemeint. Besonders wenn sie eine Person mit einem verächtlichen, abwertenden Namen bezeichnet. Ich mag, wie Wright das ausgedrückt hat hier. Verpasse dem anderen eine gemeine Bezeichnung und freue dich an seinem Schmerz. Wie heißt so einer? Habe ich das Wort vergessen? Du, ich freue mich über den Schmerz von anderen. Schade, ja. Ja, das ist das Technische.
Schadenfreude.
Schadenfreude, ja. Ich muss gestehen, weil mein Vater Prediger war, habe ich mich ein bisschen mit Worte auch ein bisschen meinen Spaß gehabt. Und wir hatten einen Junge auf unserer Straße, der Nachname hieß Klump. Klump. Auf Deutsch würde man sagen Klump. So, was macht Kyle als Achtjähriger? Klump has a hump on his rump. Habe ich so einen Satz ausgedacht. Ja, ich weiß, das sagt nichts. Aber so machen wir, oder? Wir machen Witze aus Namen manchmal. Manchmal ist es harmlos. Manchmal geht es doch tief in uns hinein. Die Propheten hatten auch Israel Namen gegeben. Nicht, um sie zu beleidigen. Nicht wie ich damals. Sondern um ihnen zu zeigen, was Gott über Israel dachte. Diese Namen kamen von Gott durch den Propheten. Es gab keine Gemeindebezeichnungen, sondern ernste Worte, die Israel zwingen sollte, über seinen Weg nachzudenken. Hier geht Paulus zurück zu Hosea Kapitel 2. Wo Hosea den Israeliten sagt, dass Gott sie wieder annimmt, nachdem er sie schon verworfen hatte. Nicht mein Volk waren sie genannt, jetzt mein Volk genannt. Paulus führt die Geschichte fort. Diese herrliche, manchmal verwirrende Geschichte fort mit Israel. Gottes Volk. Und seine Aussage ist simpel. Die Propheten haben schon vorausgesagt, dass Gott Israel wieder zum Heil führen wird. Aber nicht bevor das Volk eine Zeit des Gerichts erleben muss. Zuerst muss das Volk die Bezeichnung "nicht mein Volk" aushalten, bevor man "mein Volk" sagen kann. Gott bleibt seine Verheißungen treu, dass so viele Juden nicht glauben, liegt also nicht daran, dass Gott sein Wort nicht hält, sondern daran, dass Israel nicht hört, was das Wort sagt. Dass Gott noch einen Rest rettet, zeigt seine Gnade. Das, was die Propheten vorausgesagt haben, ist wahr geworden. Gott öffnet allen Völkern den Weg zu seinem Heil. Und das geschieht durch den Glauben. Paulus führt diese Gedanken fort. Nächste Woche. Das war schwer, so hier abzuschließen für mich. Weil wenn wir in Kapitel 10 gehen und dann Kapitel 11, habe ich 10 nächste Woche dann? Ja, dann darf Kapitel 11 mit euch. Ich bin eifersüchtig, weil da kommt er auf einen Punkt mit dieser Frage, Israel, Heiden, was machen wir, wie verstehen wir die Juden jetzt, damals und jetzt? Und da kommen wir auf hin. Wir sind noch nicht zu einer vollständigen Antwort. Wie verstehen wir das? So, ich hoffe, dass ihr in dieser Zwiespalt leben könnt. Für 2 Wochen? Vielleicht länger? Mit Weihnachten?
Können wir
es
lesen?
Ja, ihr könnt es schon lesen. Vorlesen und eure eigenen Gedanken machen. Das ist immer besser. Beten wir zum Schluss. Gott, ich freue mich so sehr, jedes Mal deine Geschichte zu lesen. Mehr von deiner Geschichte zu verstehen. Weil ich verstehe manchmal so wenig. Hilf uns, Geduld zu haben, deine wunderbare Heilsgeschichte besser und besser zu verstehen und zu erleben. Und durch uns leben zu lassen. So dass andere Menschen Jesus kennenlernen können. Herr, du bist die Rettung, unsere Rettung. Und du bist ja die Rettung für die Juden, für die Heiden, für alle Menschen auf dieser Erde, für uns selbst. Danke so sehr, dass du eine persönliche Retter bist, der nicht fern geblieben ist, sondern zu uns gekommen. Danke. Und das feiern wir in dieser Jahreszeit. Viele Menschen. Hilf uns, diese Gelegenheit zu nutzen, öfter und mehr über dich zu sprechen. Und hilf uns, Vater, das nicht zu vergessen im Neujahr, das weiterzumachen. Über deinen Plan, über das kleine Baby, über einen Retter, der für uns gestorben ist, zu reden. Segnet uns, Vater, sodass wir ein Segen sein können. Amen.
Amen.
Gott segnet euch. Geh mit Gott, aber bitte bleib ein bisschen. Wir haben Kaffee gleich und ein bisschen Zeit für Gemeinschaft. Danke, dass ihr hier seid.